Ex Libris.
Judith Hoffmann begrüßt Sie zur ersten Ausgabe der Ex Libris Sommergespräche. Bei mir im Studio ist Birgit Birnbacher, die im Frühling erst ihren neuen Roman »Sie wollen uns erzählen« herausgebracht hat im Schollnei Verlag. Dort sind davor auch schon die Romane »Ich an meiner Seite« 2020 und »Wovon wir leben« 2023 erschienen. Und genau vor 10 Jahren ist ihr Debüt »Wir ohne Wahl« im Jung und Jung Verlag herausgekommen. Herzlich willkommen, Birgit Birnbacher, und vielen Dank, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich.
Frau Birnbacher, Sie sind bekannt für Ihr feines Gespür für die Außenseite, für die gesellschaftlichen Schieflagen, für dieses Menschliche und Zwischenmenschliche, wie es immer heißt. Sie begegnen Ihren Figuren auch immer mit so einem großen Respekt und vor allem immer auf Augenhöhe. Also nie von oben herab, und egal wie groß oder vor allem wie klein diese Figuren sind, sie sind auf ihrer Höhe. Reden Sie mit denen auch? Unterhalten Sie sich mit denen während des Schreibprozesses oder kommen Sie denen auf eine andere Art und Weise näher?
Nee, ich würde eher vielleicht sagen, Sie reden mit mir. Also ich habe schon das Gefühl, dass literarische Figuren meine Räume, auch wenn das jetzt ein bisschen verrückt klingt, betreten und sich mir mitteilen. Also ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass ich ihnen so viel Stimme gebe. Oft ist es ja so, wenn Figuren sich entwickeln, dass die eigentlich eh tun, was sie wollen und man ihnen dann irgendwie so hinterher schreibt. Das klingt ein bisschen schräg, aber ich glaube, das ist was viele berichten, dass schon die Figuren immer so ihr Eigenleben entwickeln.
Gilt das für die Protagonisten genauso wie für die Nebenfiguren? Oder gibt es das auch manchmal, dass sich so eine Nebenfigur ein bisschen in den Vordergrund drängt? Ich denke jetzt sofort natürlich an den Bird, an den Sozialarbeiter, an den promovierten Soziologen im Roman »Ich an meiner Seite« oder auch an die Nell, die Schwester von Anne im letzten Roman »Sie wollen uns erzählen«, die dann immer so ein bisschen exaltiert sind und ein bisschen schräg und verrückt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die auch im Schreibprozess ein bisschen in den Vordergrund drängen.
Das ist eine spannende Frage. Ich komme, glaube ich, gerade drauf, dass die Nebenfiguren, die sind, glaube ich, so ein bisschen meine Lieblingsfiguren, weil bei denen, glaube ich, spüre ich mehr Freiheit und da ist auch die Hand lockerer, weil sie ja anders gewichtet sind. Und also ich schreibe schon viel über Menschen, die ich kenne, glaube ich. Gerade heute Nacht habe ich einen Albtraum gehabt, dass meine ganze Familie mich verstoßen hat und alle haben sich irgendwas anzeichnet in einem Manuskript von mir und haben gesagt, das hast du über uns gesagt und da hast du aus uns eine Erzählung gemacht. Und es war dann eigentlich ein ganz fürchterlicher Traum, weil ich tue das schon. Ich neige dazu, sehr direkt Dinge zu erzählen und gehe da auch manchmal über die Grenze des Erträglichen, auch für meine Mitmenschen. Und bei den Nebenfiguren tue ich das auch. Das sind, also interessanterweise, glaube ich, sind das aber dann die Menschen, wo oft die Kritik dann sagt, ja, die sind ein bisschen schablonenhaft oder ein wandelndes Klischee, aber so ist es halt.
So sind die Menschen halt auch?
Glaube ich schon, ja.
Aber die Grundannahme, mit der ich in das Gespräch hineingegangen bin, stimmt schon. Sie interessieren sich wahnsinnig für Menschen, für das Zwischenmenschliche. Oder passiert Ihnen das, weil Sie einfach so eine gute Beobachterin sind und das alles aufsaugen? Wie die ticken, wie sich die geben, auch im Gespräch mit anderen zum Beispiel?
Also die Sache mit der Empathie, die ist schon interessant für mich, weil irgendwann hat das einmal jemand geschrieben und dann hat das noch jemand geschrieben und dann schreiben ja auch die Leute voneinander das ab, glaube ich. Und dann hat man das irgendwann so drauf, dieses Label, dass man so eine empathische Schriftstellerin sei. Und spannend finde ich irgendwie, obwohl ich mit aller Vorsicht mir diese Frage stelle, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich vielleicht ein guter Handwerker. Ich glaube schon, dass es auch was mit weiblichen Attributen zu tun hat, dass gerade bei mir immer gesagt wird, ja, ich sei so ein empathischer Mensch, weil eigentlich, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin halt Literatin und mir ist schon sehr wichtig, dass ich mein Handwerk gut mache. Also ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin, die ihre Figur nicht zeichnen kann, das ist nicht ideal natürlich. Und meine Figuren die kann ich schon zeichnen. Und es ist aber nicht das Gleiche wie Empathie.
Es ist vor allem etwas, das man erst auf den zweiten Blick erkennt, kommt mir vor, wie sehr nicht nur die Figuren, sondern überhaupt das Ganze kunstvoll gebaut ist. Also auch die Sprache, die Dialoge, die einzelnen Kapitel, wo auch fast immer der Titel des Buches dann so durchdekliniert wird in einzelnen Kapiteln und in allen Facetten und Spielarten. Glauben Sie dann wirklich, dass das bei Männern leichter erkannt wird, diese Fähigkeit, dass man Dinge gut konstruiert, dass man mit Sprache so hantieren kann und mit den Bauweisen des Romans in dem Fall?
Ich glaube nicht, dass es bei Männern leichter erkannt wird. Ich glaube, dass es bei Männern eher vorausgesetzt wird.
Bei Schriftstellerinnen nicht?
Nein, bei Schriftstellerinnen. Uns sagt man dann eher, eben wir seien empathisch oder sehr gefühlvoll oder könnten uns gut hinwenden zu unseren Figuren. Und vielleicht auch der sozialarbeiterische Hintergrund spielt da eine Rolle. Natürlich, dass man uns durch gewisse Folien anschaut, durch die man vielleicht Männer nicht anschaut. Und ob die auch stimmen können oder nicht, das sei dahingestellt. Es ist nur etwas, was mich manchmal wundert, dass niemand auf die Idee kommt, dass das ja vielleicht gar nicht Empathie sein könnte, sondern Handwerk.
Bleiben wir ganz konkret beim Handwerk und beim letzten Roman. Sie wollen uns erzählen. Da verschränken Sie zwei und in weiterer Folge dann noch mehr Perspektiven. Also zuerst einmal ist es Ann und Oz, also Mutter und Sohn. Der Sohn kommt heim von der Schule, muss was beichten, überlegt und antizipiert schon, wie er der Mutter das erzählen will. Sie ist mehr so die Pulverfassmutter, das heißt, er muss auch schon antizipieren, wie baue ich die Geschichte, damit sie mir nicht wegdriftet und damit sie wirklich dranbleibt. Dann kommt man zur Mutter, die auch irgendwie den Kopf voll hat mit Dingen, vor allem mit einem gewissen Salinger, ihrem Chef. Später kommt dann die Schwester ganz kurz ins Bild als Erzählperspektive. Und sie wechseln zwischen den beiden immer in der personalen Erzählung und ich habe das Gefühl, es bleibt aber ganz klar die Erzählinstanz als Instanz auch, ja? die zwar weiß, was die alle denken, die zwar nachempfinden kann, was die da jetzt überlegen, reden, fühlen, aber die das trotzdem auch immer kommentierend weiterschreibt. Wie konstruiert man diesen Wechsel, der fast so ein bisschen wie Schnitte und Montage sind im Film? Wie konstruieren Sie sowas?
Also für mich ist der wesentliche Punkt diese Instanz, die Sie ansprechen. Also in diesem Roman, Sie wollen uns erzählen, habe ich sehr lang gebraucht, bis die Perspektive gestimmt hat und habe so viel probiert und es hat einfach nie gepasst. Da bin ich wirklich halt viele leere Meter gegangen, weil immer war irgendwas schief. Und dann hat mich das auch nicht so sehr interessiert. Wenn man sowas nur aus der Sicht der Mutter erzählt, dann wird das immer gleich auch so ein bisschen eine Suderei und dann geht das immer gleich so in diese Richtung, die überforderte Frau und bla und Dings, und das wollte ich nicht. Und ich wollte aber auch nicht diese Kindperspektive, diese gekünstelte, die ja immer deshalb gekünstelt bleibt, weil man so viel ausspart an Weltwissen oder dem, was wir Weltwissen nennen wollen. Und dadurch kriegt es zwangsweise eine ja gekünstelte oder zu künstlerische Tonart, die ich halt nicht wollte. Und dann habe ich eigentlich sehr lange gerungen damit, wie ich das machen könnte. Und letztlich weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil mir war sehr wichtig, dass der Text eigentlich ein Guss ist. Und ich wollte nicht so ein er sagt, sie sagt. Und ich wollte auch nicht, dass die Montage dauernd lesbar ist oder stört, sondern ich wollte eigentlich, dass das alles so ein, ja, schon so ein Fluss wird auch, der relativ rasant sich auch durch sein Bett schlängelt sozusagen. Und das war irgendwie auch der Anspruch, dass es irgendwie was Fließendes, auch teilweise was Reißendes hat, weil es ja ein sehr schneller Text ist. Und ich fand das auch reizvoll, das mal auszuprobieren, dass man eigentlich nicht diese Zwangspausen dann macht oder dass man sich dann nicht irgendwie die Luft oder die Pause gönnt, wenn man eigentlich spürt, man müsste jetzt eine machen, sondern ich wollte Inhalt und Form schon miteinander verschmelzen lassen.
Es geht um ADHS ohne dass das Wort ADHS eigentlich vorkommt. Es kommt einmal vor, wenn es um ein Camp für Kinder mit und ohne ADHS geht. War das Ihnen ein Anliegen, dass Sie das quasi von hinten herum, ohne diese schon fast stigmatisierende Vier-Buchstaben-Diagnose beschreiben, was da los ist?
Ja, schon, aus vielen Gründen eigentlich. Also erstmal habe ich ja immer davon geredet, ich würde gern dieses Nervenbuch schreiben. Und für mich war es immer das Nervenbuch. Ich habe selber eine ziemlich lange Zeit gebraucht, um überhaupt festzustellen, dass das, worüber ich schreibe, dass man das auch so titulieren könnte, also ADHS. Weil ja die pathologische Perspektive, die interessiert mich ja jetzt weniger. Dazu kommt auch, dass halt mit ADHS viele Menschen irgendetwas verbinden. Das sind so viele Bilder in unseren Köpfen, wenn diese Bezeichnung fällt. Das wollte ich nicht. Und was der dritte Punkt ist, dass mir auch der Titel dieser Diagnose überhaupt nicht gefällt, weil ich halt immer hoffe, dass Ihnen auch nochmal im ICD-10 zum Beispiel, wo ja diese psychischen Auffälligkeiten auch klassifiziert sind, nochmal was anderes einfällt. Weil irgendwie dieses Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, das subsumiert so vieles. Heute nennt man das ja eher Neurodivergenz, finde ich auch ein bisschen komisch, aber das ist ja auch nicht mein Fach. Also drum bin ich ja in der Literatur gelandet, weil ich das lieber halt auf 200 Seiten mache, als in 4 Buchstaben.
Wobei die 200 Seiten eigentlich auch noch erstaunlich wenig sind für das, was alles drinnen steckt. Wie immer eigentlich. Also viel über 200 Seiten schreiben Sie nie,
na,
Frau Birnbacher? Absichtlich oder ist dann einfach schon alles gesagt?
Na, ich konnte es gar nicht. Also ich habe am Anfang, als ich begonnen habe, also ernsthafter zu schreiben oder vom Jung- und Jungverlag damals überredet worden bin, eigentlich das zu machen, kann ich mich noch an ein Gespräch erinnern, wo es darum ging, dass ich teilnehmen sollte an einer Einreichung. Und da waren aber 15 Seiten Prosa Bedingung. Und damals habe ich gesagt, also vor 10 Jahren, das ist mir unmöglich, so einen langen Prosatext kann ich gar nicht schreiben, weil meine Prosatexte haben immer nur eine Seite oder vielleicht zwei. Und die haben dann damals gesagt, ja, dann probierst du es halt einmal. Und so bin ich dann auch in das hineingewachsen. Also ich war immer schon eher in der kurzen Form beheimatet und das bleibe ich sicher auch. Dann meine Lebensumstände, dass ich Kinder habe und das kommt halt vielleicht auch noch dazu. Also ich wäre gern anders. Ich würde auch total gern so ausschweifende, großartig, epische, große Bögen ziehen. Aber das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Und ich bin auch selber eine sehr ungeduldige Person, die sehr gerne streicht. Und gerade am Ende eines Buches kommt bei mir dann auch ganz viel immer noch weg und ich liebe eigentlich das Streichen. Ist mir eigentlich viel lieber als das Schreiben. Dann bleibt halt dann nicht so viel über am Schluss.
War das damals ein Badewasserrest, dieser Text, der länger?
Ja.
Ja? Mit dem Sie 2015 dann den Förderpreis zu den Rauriser Literaturtagen gewonnen haben.
Ja, oder 14, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube ja. Mhm.
Eigentlich auch, apropos Konstruktion, ein Text, wo jeder Satz, glaube ich, mit dem Wort wie anfängt. Manche Figuren findet man dann wieder im Romandebüt, das dann ein Jahr darauf entstanden ist, vor genau 10 Jahren, Wir ohne Wahl. Der titelgebende Wahl ist eine Kunstinstallation. Wie hat es dann geklappt, diese 15 Seiten und die in weiterer Folge 170 Seiten Roman?
Ja, tatsächlich, um ehrlich zu sein, habe ich schon sehr stark den Anstoß immer von außen gebraucht, weil ich selber halt, glaube ich, nicht das Selbstbewusstsein gehabt, dass ich jetzt mich irgendwo hinstelle und sage, da bin ich jetzt und das schicke ich jetzt einem Verlag, was ich schreibe. Natürlich habe ich immer schon geschrieben, immer, es hat immer zu meinem Leben gehört. Das war für mich immer eine ganz natürliche Ausdrucksform. Ich bin einfach ein total schriftlicher Mensch und denke einfach am liebsten im Schreiben. Und das hat immer zusammengehört für mich, diese Schreibbewegung oder auch Malen und Schreiben und so. Aber ja, dann vom Verlag meinten sie dann halt auch, ja, wie wäre das, wenn du dich einmal anstrengst? Dann könntest du vielleicht 15 Seiten machen. Und ich habe mich dann angestrengt, weil das war eine Challenge für mich, eine Herausforderung. Und ich sowas mag ich halt gerne, also es hat mir dann irgendwie getaugt, also halt auch zu schauen, was möglich ist, wenn ich mich wirklich sehr anstrenge. Und das hilft natürlich, wenn es da andere Leute gibt, die sagen, uns interessiert das dann und wir würden das begleiten und wir glauben sogar, dass du noch mehr schreiben könntest als 15 Seiten. Und als halt dann diese 15 Seiten tatsächlich auch ausgezeichnet worden sind mit diesem Preis, war das für mich schon sehr, sehr verrückt. Und dann haben sie gesagt, ja, schau, jetzt hast du die 15 gemacht, jetzt kannst du auch 20 machen. Und so ging das eigentlich dann weiter. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr oder vielleicht schon auch. Es sind halt so, ich glaube, Texte entstehen halt einfach ganz unterschiedlich. Und ich habe halt immer andere Leute gebraucht, die gesagt haben, das könntest du eigentlich mal probieren und jetzt nicht mehr. Also jetzt weiß ich sehr genau, was ich selber probieren möchte. Das gefällt dann den anderen meistens nicht, weil ich halt dann gern so Sachen mache wie Essays oder Gedichte oder irgendwas, was halt...
Was sich besonders gut verkauft.
Genau.
Ironie auf.
Genau. Womit halt normalerweise die meisten Branchenmenschen jetzt nicht so eine Riesenfreude haben. Ja, das kann man, glaube ich, auch ganz ehrlich so sagen.
Sie haben probiert... Und immer kam jemand von außen und hat sie angeleitet, was weiter zu probieren. Und immer gab es gleich einen Erfolg. Also auch der Debütroman 2016 hat, glaube ich, insgesamt 4 Anerkennungspreise bekommen, unter anderem den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung. 3 Jahre später waren sie Bachmann-Preisträgerin 2019 mit ihrem Text Der Schrank. Ich an meiner Seite war nominiert für den Deutschen Buchpreis. Was macht denn das mit dem eigenen Schreiben? Ist das mehr Motivation? Angst einflößend oder Herausforderung oder wie geht man dann damit um?
Also zunächst einmal, so wie Sie das jetzt zusammenfassen, so fühlt sich das ja nie an. Das klingt ja so, es wäre es einfach so der totale Lauf. Also aus meiner Perspektive ist das natürlich alles sehr anders. Also zwischen dem Rauriser Förderungspreis und dem Bachmann-Preis sind 4 Jahre vergangen. Und in diesen 4 Jahren habe ich einfach ein Kind geboren und gearbeitet, unglaublich viel gearbeitet. Ich würde gern sagen, dass ich das dann so aus der Hand rausschüttle und dass das halt dann so im Nebenbei irgendwie gegangen ist, aber das war überhaupt nicht der Fall. Also es waren eigentlich unglaublich anstrengende Jahre, die auch damals noch mit einem anderen Broterwerb immer natürlich zu tun gehabt haben, weil so wirklich vom Schreiben leben tue ich auch erst seit einigen Jahren halt. Und dann kommt ja auch dazu, dass all diese Dinge auch sehr stark geprägt sind von Dynamiken und Zufällen. Gerade der Bachmann-Preis ist ja auch wohl vielleicht jetzt die Verantwortlichen, die es nicht so gerne hören, aber ist ja schon auch sehr massiv geprägt von Zufällen und Dynamik. Mit sowas kann man ja einfach nicht rechnen, dass man dann hinfährt und auch noch gewinnt. Da hat schon einfach sehr viel auch zusammengepasst. Und beim Text war es tatsächlich so, dass, also ich gehe da schon, ehrlich gesagt, an meine absoluten Grenzen jedes Mal. Und es schaut vielleicht gar nicht so aus oder ich glaube nicht, dass man meinen Texten das anmerkt. Aber es ist schon so, dass ich habe mir jetzt beim letzten Buch einmal vorgenommen, dass ich jetzt ein bisschen älter geworden bin und ich möchte eigentlich nicht mehr so weit über meine Grenzen gehen, weil das nicht gesund ist für mich. Aber letzten Endes habe ich das halt dann trotzdem tun müssen, weil gerade erst diese finalen Durchgänge, die immer auch noch einmal absolute Grenzgänge sind, weil sie einfach nicht mehr sein müssten, weil sie... Ja, weil man irgendwann Dinge gut sein lassen muss, weil es vielleicht anders auch ginge. Also es fühlt sich ein bisschen anders an, als es von außen aussieht, glaube ich, wie bei den meisten wahrscheinlich.
Ich danke allen, die auf den letzten Metern während dieser unmöglichen Jahre mitgeholfen haben, dass ich diese Arbeit unter diesen Umständen doch noch fertigstellen konnte, heißt es im Dankwort zu Ihrem letzten Roman. Sie wollen uns erzählen, ist es das, was Sie gerade beschreiben? Diese Unmöglichkeit oder waren da noch andere Faktoren dabei, die die Jahre so schwierig gemacht haben?
Die Jahre waren auch schön, die letzten, aber sie waren auch sehr, sehr schwierig und sie waren geprägt von ganz massiven gesundheitlichen Einschränkungen, die mich unmittelbar auch nach der Geburt schon meines zweiten Kindes, meiner Tochter, 2022 einfach begleitet haben und meine ganze Familie und meinen ganzen engen Freundeskreis. Und es war mir ein Anliegen, das auch nicht zu verschweigen. Ich mag das auch nicht, dass man immer so tut, als wäre alles immer total super. Und also das letzte Buch jetzt zu schreiben, das hat mich im persönlichen Bereich alles gekostet. Und eigentlich habe ich mir oft gedacht, ich muss das hinschmeißen, weil das einfach so keinen Sinn mehr hat. Und das Buch ist wirklich wieder die Umstände entstanden. Irgendwie so passt es auch zum Inhalt. Das ist auch ein einziges Trotzdem im Grunde. So wie auch die beiden Protagonisten irgendwie ein einziges Trotzdem sind. Mutter und Sohn mit ihrem ADHS. Und ja, das war so. Die Jahre waren zum Teil aus gesundheitlichen Gründen eine massive Zumutung. Es hat Menschen gegeben, wenn die mich nicht unterstützt hätten in meiner Sorgearbeit, dann wäre ich überhaupt nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Und das ist mir ein Anliegen, Ihnen das auch zu danken, ja.
Und wie geht es Ihnen damit, dass jedes Buch dann eigentlich nicht mehr das eigene ist? Also sobald es heraus ist, wird es, kommt mir zumindest vor, massiv vereinnahmt, beansprucht von Menschen, im besten Fall bejubelt, gelobt, manchmal auch kritisiert, aber jeder, jede findet so etwas darin und münzt das sofort aufs eigene Dasein, auf das eigene Leben, interpretiert, missinterpretiert manchmal auch. Also ist es schwierig, das dann so aus der Hand zu geben und dann auch nicht korrigierend eingreifen zu können?
Nein, ich bin froh, dass das so ist. Ich glaube, das Wesen eines Textes ist dieses Zwiegespräch. Deshalb ist er ein literarischer Text und kein Tagebuch, weil er mit anderen in ein Zwiegespräch geht und weil er für diesen Moment gemacht ist, in dem eine Leserin, ein Leser ihn liest. Und da entsteht was zwischen Schreibendem und Lesendem, das nur zwischen sozialen Wesen entsteht. Ja.
Das aber nicht unmittelbar ist. Ne? Das ist ja immer so zeitverzögert, teilweise über Jahre hinweg. Mhm. Also das Schreiben und dann das Lesen kann manchmal 3 Jahre später sein. Funktioniert es trotzdem?
Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber für mich hat das was, also in keiner Weise, mich stört das überhaupt nicht. Auch nicht, dass man so oft missverstanden wird, das stört mich nicht, das bin ich so lebe, ich werde dann dauernd, habe ich mich missverstanden gefühlt. Das stört mich nicht. Schön hingegen sind diese Augenblicke, wo man verstanden wird, weil die gibt es ja auch. Und das ist einfach so kraftspendend. Ja, ich weiß nicht, andere bauen halt Häuser oder haben hinterlassen irgendwie anders ihre Spuren im Leben. Und ich finde Texte so monumental und ich bin so dankbar, dass ich das machen kann. Also, dass das überhaupt gelesen wird. Und ich denke mir, es ist nicht so sehr die Frage, wie ich das dann finde oder was ich dazu zu sagen habe. Ich brauche dazu nichts mehr sagen. Ich höre das nur manchmal und lese das nur manchmal und eigentlich bin ich meistens erfüllt einfach von ja, Dankbarkeit und Trost eigentlich sogar auch. Also ich finde es schön.
Da passt jetzt gut Musik drauf. The First Day of My Life von den Bright Eyes haben Sie mitgebracht.
Ich habe den ehrlich gesagt oft gehört in der, als ich schwanger war mit meinem zweiten Kind, mit meiner Tochter. Und ich finde, er passt auch gut zu dem Nerven- und ADHS-Thema, weil Menschen mit so einem Nervenkostüm das manchmal haben, diese Stärke, dass sie Dinge so tun, als würden sie sie zum allerersten Mal tun, also mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Hingabe und Hinwendung zu einer Sache. Und deshalb habe ich ihn ausgesucht.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.
First Day of My Life, Birgit Birnbacher, das bringt uns vielleicht zu den Anfängen zurück. Sie haben vorher Ihre kleinbürgerliche Herkunft erwähnt. Es ist auch kein Geheimnis, dass Sie aus dem Innergebirg stammen, geboren in Schwarzach-St. Veit. Auch dem haben Sie einen Text einmal gewidmet in einer Literaturzeitschrift. Das Innergebirg spielt in den letzten beiden Romanen auch eine wichtige Rolle als Schauplatz. Wie kam dann das Schreiben und wie kam überhaupt die Literatur in Ihr Leben? War das von Anfang an da?
Also meine Eltern haben sehr viel gelesen, immer, und haben viele Bücher gehabt. Meine Schwester hat Germanistik studiert und war im Gegensatz zu mir ja auch eine sehr gute Schülerin. Ich war halt irgendwie immer das kleinere und rebellischere Kind. Und mich so an der Herkunft abzuarbeiten, einerseits hat das pragmatische Gründe, weil ich halt lieber über das schreibe, was ich wirklich kenne. Und weil ich das Gefühl habe, jedes Buch soll ja eine persönliche Vorrückung sein. Und ich möchte immer, dass eine Entwicklung von mir damit verbunden ist. Also ich stelle mir ja Fragen am Beginn eines Romans, den ich schreibe. Und ich habe schon den Anspruch, wenn ich schon jetzt mehrere Jahre investiere an Zeit und Energie in dieses Thema oder in diese Materie, dann möchte ich schon am Ende zumindest die klügeren Fragen haben. Also jetzt, ich rechne jetzt nicht damit, Antworten zu finden. Das, glaube ich, wäre eher kontraproduktiv, weil so betrachte ich Literatur nicht. Aber die klügeren Fragen zu haben, das erscheint mir schon erstrebenswert. Und dazu gehört aber auch, für mich, dass ich mich als Person entwickelt habe. Und es geht halt besser, wenn man da bleibt, wo man her ist, weil die Bezüge immer autobiografischer sind und da gelten keine Ausreden und man kann nicht weg von bestimmten Dingen. Und das mag ich eigentlich sehr in der Prosa, weil der Mensch tendiert ja immer dazu, sich zu verstecken, wenn irgendeine Gelegenheit sich anbietet, wo man es gemütlicher haben kann, als man es eigentlich jetzt gerade hätte, dann nimmt man die gerne in Anspruch. Und bei der Topografie der Herkunft gibt es keine Gemütlichkeit. Das ist ein Widerspruch in sich, glaube ich, nicht nur, wenn man von daher, so ich her bin. Das mag ich gern, das Ungemütliche und auch das Unerbittliche. Und es gibt schon einen großen Teil in mir, der auch ungemütlich und unerbittlich ist. Aber ich glaube halt auch, es gehört natürlich dazu, das jetzt vielleicht nicht zu überwinden, aber zumindest zu wissen, warum das so ist. Und da ist natürlich das Schreiben eine angenehme Übung.
Das funktioniert, kommt mir vor, aber vor allem dann, wenn man zuerst den Schritt hinaus wagt. Also es funktioniert, kommt mir zumindest vor, selten mit einem Zugehörigkeitsgefühl, sondern immer mit einem Gefühl des Außenseins, Draußenseins sogar. Wie ist es bei Ihnen gewesen?
Also ich habe mal so einen kleinen Essay geschrieben, der Zoo. Und darin habe ich geschrieben, dass ich schon als Kind das Gefühl gehabt habe, schon ich sei ein Affe unter Affen. Also das Affenbild ist jetzt, kann man auch austauschen gegen Elefanten oder whatever, ist jetzt nicht so wichtig. aber gleichzeitig auch, als sei ich die Besucherin vor der Scheibe im Zoo. Und das war lustig, weil ich habe das deshalb geschrieben, weil ich erst viel später als erwachsene Frau im Studium der Soziologie erfahren habe, dass eine sozialwissenschaftliche Methode die teilnehmende Beobachtung ist. Das war für mich ein sehr wichtiger Augenblick, weil ich kam drauf, dass das für mich so eine Lebenshaltung immer gewesen ist. Also ich war immer schon teilnehmende Beobachterin. Ich habe immer gern den anderen wie von außen zugeschaut. Auch als ich noch ganz klein gewesen bin, war das schon so. Ich habe daran ganz genaue Erinnerungen. Ich habe auch zum Beispiel eine wirklich nicht unwesentliche Zeit meiner Kindheit im, wie man damals gesagt hat, Altersheim verbracht. Das war so gegenüber vom Haus meines Großvaters, war das Altersheim, und wo ich aufgewachsen bin. Und ich bin halt lieber mit den alten Leuten in ihren Zimmern abgehangen, als jetzt draußen mit den Kindern zu spielen. Ich fand das irgendwie interessanter. Und die alten Leute haben mir gern ihre Sachen erzählt. Und ich fand das immer schon irgendwie ansprechend, einfach da dabei zu sein. Oder habe meine Rolle immer schon so verstanden wie eine, ja, vielleicht nicht Chronistin, aber doch. Ich habe schon gespürt, dass ich die bin, die dabei sitzt und das aufschreibt.
Teilnehmende Beobachterin ist jetzt für mich so ein spannender Schlüssel zu ihren Erzählpositionen in den Romanen auch. Vielleicht ist es genau das. Also, dass sie schon mittendrin sind, nie in der Figur selber, aber in deren Köpfen und trotzdem beobachtend von außen und kommentierend. Und wenn Sie vorher gesagt haben, dass man da nicht ausweichen kann, dass das was Unbarmherziges oder Unerbittliches hat, das muss man aber auch aushalten können, oder? Und dann auch noch einen Schritt weitergehen, darüber zu schreiben. Und sie geben auch viel von sich in diese Geschichten, in diese Figuren hinein. Also mit Julia Noch in Wovon wir leben teilen sie zum Beispiel nicht nur die Herkunft, sondern auch die Lungenkrankheit. Mit Ann über weite Strecken den Lebenslauf, also von der Optikerlehre bis zum Soziologiestudium, von den verschiedenen nichtlinearen Lebensläufen, die sich dann zu einem kumulieren. Immer wieder findet man diese Hinweise. Also wie viel wollen Sie denn erzählen von sich?
Also ich finde jetzt eigentlich mich nur insofern interessant, als ich die Einzige bin, die wirklich ausschließlich Auskunft geben kann über Dinge, die ich gern wissen möchte, mir selbst. Also ich ziehe jetzt nicht mich hinzu, weil ich denke, ich bin so fürchterlich interessant und da ist jetzt irgendwas ganz Besonderes, was man unbedingt erzählen müsste, sondern das ist halt die einzige Möglichkeit, wo ich so tief hineinschauen kann, wie ich sonst wahrscheinlich das nicht oder sehr, sehr selten kann. Und selbst das ist ja natürlich ein Trugschluss, weil spätestens seit der Psychoanalyse wissen wir ja, dass wir über uns selbst überhaupt nichts wissen im Grunde. Oder das, was wir glauben zu wissen, meistens gar nicht stimmt und so. Aber das alles vorausgesetzt, ist es schon so, dass ich einfach auch überhaupt nicht kreativ bin. Also ich bin einfach keine Geschichtenerzählerin in dem Sinn, dass ich mir was einfallen lasse, wo ich glaube, ich könnte damit jemanden unterhalten. Das interessiert mich ja überhaupt nicht. Mich interessiert schon, dass die Menschen sich unterhalten fühlen davon, aber ich lasse mir auch nichts einfallen in dem Sinn. Also manchmal wird man ja gefragt als Schriftstellerin, was machen Sie denn, wenn Ihnen einmal nichts mehr einfällt? Und das befremdet mich sehr, diese Frage, weil ich so überhaupt nicht arbeite. Mir fällt nichts ein. Also das ist nicht meine Herangehensweise.
Insofern. Sie nehmen, was da ist oder was Sie finden oder was Sie auch suchen, beim Arthur zum Beispiel in Ich an meiner Seite, oder? Ist es das, wie Sie an die Sachen, an die Themen herangehen?
Also einerseits ist es ein ganz großer Pragmatismus, weil wenn ich mich für Dinge interessiere, dann bekommt das bei mir sehr schnell eine große Ausschließlichkeit. In der ADHS-Sprache nennt man das Hyperfokus, glaube ich. Dass ich halt viele Dinge, also was anderes interessiert mich dann gar nicht mehr. Und das haben ja viele Menschen, dass sie halt, wenn sie ein Thema haben, und bei Ich an meiner Seite war das so, dass einfach als Soziologin mich das so interessiert hat, der Strafvollzug. Und dass ich einfach so einen wirklich entscheidenden Moment hatte, wo ich ein Kunstwerk bestaunt habe, eine Gefängniszelle von Bernhard Quickner. Der hat originalgetreu eine Zelle nachgebaut am Kapitelplatz in Salzburg war das, glaube ich, und ich bin mit dem Rad stehen geblieben und habe mir das angeschaut und dann ist mir die ganze Absurdheit dieses Systems aufgefallen, zum ersten Mal. Und das war so ein wichtiger Moment für mich, dass ich begonnen habe, alles über Gefängnisse zu lesen und mich zu fragen, warum wir im 21. Jahrhundert nie was anderes gefunden haben als das, das so wahnsinnig unzeitgemäß ja erscheint. Und damit verbinde ich keine sozialen Gefühle oder nichts Emotionales, sondern wirklich ein rein soziologisches Interesse. Also was ist das, diese Institution Gefängnis? Wie funktioniert die und welche Auswirkungen hat das? Und das interessiert mich dann so sehr, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, als erst einmal mich halt mit dem allem anzusaugen. Und da habe ich dann tatsächlich die Leute gesucht, die mir halt davon erzählen. Und so ist es dann auch entstanden, dass ich halt darüber dann den längeren Text geschrieben habe. Und ich glaube, man braucht einfach was, was einen da durchträgt. Und das ist schon sehr hilfreich, ein ganz tiefes, aufrichtiges Interesse im Sinne einer Erfahrungserweiterung. Und dass man Dinge erfährt, die man vorher nicht wusste, und sie einordnet in Sprache.
Sie teilen diese Erfahrung anhand der Geschichte von Arthur, der tatsächlich eine reale Vorlage hat, in dem Fall ein Wirtschaftsdelikt begangen hat, im Gefängnis war und dann, hier setzt es jetzt ein Jahr hat, um so quasi unter Anführungszeichen resozialisiert zu werden und während dieses Jahres mitkriegt, wie absurd das eigentlich ist, weil die Gesellschaft gar nicht das vorgesehen hat, dass er wieder richtig ins Leben kommt. Diese sogenannte zweite Chance und dass die Strafe getilgt ist, das ist eben offensichtlich doch nicht so. Auch diesen Roman haben Sie sehr stark gebaut mit Wechseln zwischen Vor- und Rückblenden, es wechseln Zeiten und Orte, er erzählt nebenbei auch so seine Geschichte. Was hat Sie dann besonders interessiert? Denn der Gefängnisalltag ist es ja nicht, der ist es eigentlich vor allem am Rande.
Die Sprache hat mich eigentlich besonders interessiert, weil ich schon sehr schnell draufgekommen bin. Das war ja ein Rechercheroman, das ist im Grunde ja ganz, ganz stark angelehnt an alles, was mir andere erzählt haben. Und da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt in den Gesprächen mit den haftentlassenen Jugendlichen, dass die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, überhaupt nicht über die Sprache verfügen, einzuordnen, was mit ihnen passiert ist, welchen Lebenslauf sie erlebt haben. Also nicht einmal in einem sehr basalen Sinne, nicht einmal, wenn es um die Lebensstationen geht. Also viele wissen nicht einmal, von wann bis wann sie wo gelebt haben. Da reden wir jetzt aber von so Ländern wie der Schweiz und Deutschland und nicht Afghanistan oder Irak oder was immer, sondern muttersprachig deutsche Personen, die aber nicht sagen können, wie viel älter ihr Bruder ist wie sie selbst oder so. Ja. Und das fand ich schon sehr spannend, wenn man zum Beispiel dann an Dinge denkt, wie den außergerichtlichen Tatausgleich oder so Alternativen zum Strafvollzug, die halt ganz stark mit Sprache operieren. Ja, das hat mich wahnsinnig interessiert und dann wollte ich jemanden finden, der aber reden kann. Und dann habe ich halt so lange jemanden gesucht, bis ich den auch gefunden habe. Und dann habe ich seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und würde ich so nicht mehr machen, weil das ist halt auch, da unterliegt man halt sehr vielen Zwängen und viele Dinge darf man nicht dann, weil man das halt nicht darf. Und das ist ja eigentlich was ich beim Schreiben gar nicht so toll finde. Ich liebe ja das Schreiben auch deshalb so, weil man alles tun darf, was man will. So empfinde ich das zumindest. Und so frei sein kann. Immer wenn man besonders frei ist, dann entwickelt man sich ja auch. Und beim letzten Buch, Sie wollen uns erzählen, da habe ich mich sehr frei gefühlt. Und das habe ich mit vielleicht manchmal auch zu freier Hand geschrieben. Aber ja, so hat halt jedes Buch seine eigene Herangehensweise und so muss man es dann halt auch ein bisschen auch wachsen lassen, glaube ich.
Sie sind also wieder zurück zum eigenen Heranwachsen, zum eigenen Leben, sehr stark zu den Orten und zur Sprache, das greife ich jetzt auf, zu der Sprache, die Sie kennen. Da finde ich vor allem immer die Dialoge sehr spannend und habe mich gefragt, denken Sie im Dialekt, während Sie schreiben? Weil manchmal eine Dialektsyntax immer wieder reinkommt in die Texte.
Das ist spannend, dass Sie das fragen. Das hat mich noch nie wer gefragt. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich denke, glaube ich, nicht im Dialekt, wenn ich schreibe, aber das, was Sie sagen, ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil ich nehme sehr stark wahr oder ich empfinde das so, dass wir in der österreichischen Sprache, die im Deutschen schreiben, ja immer, während wir schreiben, übersetzen. So auch, wenn wir nach der Schrift sprechen, wir ja immer übersetzen und durch diese Übersetzungsleistung mitunter auch etwas verloren gehen könnte, aber natürlich auch etwas gewonnen werden kann. Dazu kommt, das habe ich schon öfter gesagt, aber ich finde es wichtig, dass das österreichische Kind, das österreichische Nachkriegskind, sagen wir in zweiter oder dritter Generation, immer noch mit einem sehr großen Schweigen aufwächst, was dieses Holocaust-Schweigen, dieses Nachkriegsschweigen betrifft. Und ich glaube, dass das österreichische Kind sehr häufig in dieses Schweigen etwas hineinfantasiert, so wie Kinder das tun. Wenn Erwachsene komplexe Themen in der Anwesenheit von Kindern vom Tisch wischen, zum Beispiel mit Joghurt oder Bast, dann fängt das österreichische Kind an zu denken, was ist damit gemeint. In Wovon wir leben, habe ich das aufgegriffen, nur um ein Beispiel zu sagen, dass ich in Ingoldeck manchmal den Satz gehört habe, wenn es um ein leerstehendes Haus ging, diese Familie sei nach Palästina ausgewandert. Und ich habe sehr lange gebraucht, um zu begreifen, dass das die Art und Weise war, wie man, also im Volksmund sozusagen, den Kindern den Holocaust vermittelt hat. Als ich das gemerkt habe, da hat mich diese Sprachmacht so zu interessieren begonnen, nämlich was alles immer nicht gesagt wird. Und in Deutschland fragen sie mich ja oft, warum die österreichischen Literatinnen so avantgardistisch sind oder so interessant sind. Und ich glaube ja oft, dass es einfach ein Missverständnis ist, weil ich glaube, die Österreicher mussten sich immer schon ihre Sprache selbst erfinden, weil ihnen so wenig gesagt worden ist. Und daraus entsteht oft eine ganz eigene Syntax. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir gar nicht Deutsch können, aber es hat schon etwas mit dieser Fantasie zu tun, die viele von uns hineinlegen mussten in die eigene Sprache, weil man uns so oft einfach nicht gesagt hat, was verhandelt wird und worum es eigentlich geht. Und dann beginnt man halt, oder so ist es mir gegangen, zu fantasieren. Und das wollte ich alles in Wovon wir leben, habe ich das sehr viel thematisiert, dass ich einfach lang nicht gewusst habe, woher dieser Schulterdurchschuss meines Großvaters kommt, mit dem ich als Kind immer gespielt habe. Und das sind natürlich diese Symbole, die uns die Vergangenheit unseres Landes erzählen. Und das fand ich spannend, das anzugleichen, wie man das dann macht in der eigenen Sprache. Man kennt all diese Bilder und diese Wortfetzen und irgendwann fügt man das ein in die Geschichte eines Landes und in die Weltgeschichte und beginnt zu begreifen, wie Sätze objektiverweise lauten könnten und wie groß diese Kluft ist dazwischen. Ja, dann tut sich die Sprache auf.
Auch die Kluft zwischen den Floskeln oder zwischen den minimalistischen Stammtischdialogen, die es ja auch zum Beispiel in Wovon wir leben zuhauf gibt, aber wahrscheinlich auch zu Hause, oder? Also diese Julia Noch ist ja auch eine, die permanent damit konfrontiert wird, was alles nicht gesagt wird.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das ganz viele Menschen betrifft. Ich glaube auch, dass das Teil der Kultur ist und viele auch vielleicht gar nicht. Es ist ja auch eine Frage von Privilegien, wie man über die Dinge nachdenken kann. Eine Frage von Zeit, eine Frage von Sprache und ja, eine Frage von Luxus letztlich. Also kann ich überhaupt mich jetzt hinsetzen und nachdenken über das oder habe ich einfach nie die Gelegenheit dazu, weil ich, da wird dann immer die Supermarktkassierin herangezogen, aber ich glaube halt schon, dass es, Wovon wir leben, ist ja ein Buch über Arbeit und es ist einfach auch eine soziologische Tatsache, dass mit der Vollzeitarbeit, wie sie jetzt ist, vor allem für Frauen mit Sorgearbeit oder Menschen mit Sorgearbeit, dass halt dann nichts mehr überbleibt an Ressourcen, außer ein guter Konsument zu sein. Und das ist ja nichts, was ich erfinden muss, das ist ja einfach eine Tatsache. Also wir Schriftstellerinnen sind ja insofern sehr begünstigte Menschen, weil wir das halt einfach tun können, dass wir stundenlang über diese Dinge nachdenken. Und das ist einfach auch ein wahnsinniges Privileg.
Jetzt haben wir keinen Song über Arbeit in unserer Liste, aber einen Eskapismus-Song. Vielleicht passt der gerade. Walking in the Air von Howard Blake. Wäre das ein Vorschlag?
Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ein Lied zum Davonfliegen habe ich sehr gern immer mit meinem Sohn gehört. Fly!
Walking in the Air. Birgit Birnbacher, wir kommen noch einmal zurück aus den hohen Lüften auf den Boden der Realität, auf den Boden der Randgruppen, die immer wieder in ihren Texten vorkommen. Als ausgebildete Soziologin und Sozialarbeiterin, ganz zu Beginn unseres Gesprächs, haben Sie erzählt, dass man das gerne als Etikette benutzt. Tatsächlich kommt mir aber vor, ist das schon etwas, was Ihren Blick bestimmt? Wenn sich Texte um Resozialisierung drehen, um Haft, um Kriminalität, um Wohnungslosigkeit oder um prekäre Arbeitsbedingungen.
Also warum sind Menschen interessant oder warum ist es interessant, über gesellschaftliche Phänomene zu schreiben? Ich finde eigentlich immer dann, wenn, wie bei ADHS zum Beispiel, da war jetzt das nicht nur so für mich, dass ich gemerkt habe, es interessieren sich gerade so viele Menschen für dieses Thema. Es ist so vielen Menschen ein Bedürfnis oder eine regelrechte Diagnosesehnsucht, die sie irgendwie aufweisen. Das interessiert mich aus einer natürlichen Neugierde heraus. Dann möchte ich das verstehen. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, dass darüber hinaus auch andere Wege sich auftun, die für mehrere Menschen interessant sein könnten. Und bei Sie wollen uns erzählen, war das diese Verbindung zwischen einer sehr überreizten, sehr überhitzten Umwelt, die wir haben im 21. Jahrhundert mit der Klimakatastrophe und andererseits diesen überreizten Nervensystemen, die halt immer wichtiger werden, thematisch einfach und anscheinend so ein großes Gebiet sind, wo sich gerade ganz viele Menschen darin finden oder darin spiegeln oder sie das irgendwie aus anderen Gründen zu streifen scheint. Und ich finde, bei Literatur ist es reizvoll, dass man Motive zusammenführen kann, die eigentlich nicht zusammenzuführen sind. Und das finde ich so schön. Man stellt diese beiden Motive dann hin, die Überhitzung einer Umwelt und die Überreizung eines Nervensystems, und schaut einmal, wie diese beiden Pole sich annähern und was da zwischen denen passiert, ohne Behauptungen aufzustellen. Man schaut einmal nur, wie sich die Sprache von der einen zur anderen Seite bewegt. Und sowas finde ich eigentlich schön, so arbeite ich dann. Und dann schaue ich, ob es da zu Zuständen kommt, von denen ich denke, dass es sich lohnt, sie fortzuführen. Das klingt jetzt vielleicht etwas zu verkopft, aber eigentlich ist es ein sehr intuitives Vorgehen.
Und zumindest kommt es mir so vor, im konkreten letzten Buch schon auch immer mit einer gewissen Hoffnung drin oder mit dem Versuch dieser Zusammenführung unterschiedlichster Themen etwas Neues und im besten Fall Positives abzugewinnen. Also so wie auch An und Ostern am Ende im Bett liegen oder auf einem Sofa liegen, kurz vorm Einschlafen, noch einmal das Thema, erzähl mir eine Geschichte, noch einmal dieses Erzählen, nämlich nicht nur Sie wollen uns erzählen von außen, wie wir leben sollen, sondern wir wollen auch erzählen, um einfach über manche Dinge hinwegzukommen. Und dann fragt An, war es denn so schlimm? War es nicht auch ein großes Abenteuer, das du wunderbar gemeistert hast? Also da steckt schon sehr viel Hoffnung drin, sehr viel Mut, Zuversicht, Positives.
Also irgendwas wehrt sich da auch in mir, weil das ist mir, glaube ich, zu einfach gedacht. Oder sagen wir so, ich würde es so nicht denken. Ich mag aber schon gern, wenn sich aus dem Material heraus etwas entwickelt, das Aussichten liefert. Und in dem Fall ist es so, dass einfach dieses Erzählen, das so eine wichtige Rolle spielt, eine wichtige politische Rolle, eine wichtige Überlebensrolle dafür, wie man sich seine eigene Existenz erzählt, wie man das einordnet, wie man ist, wie man sich erklärt, in der Welt zu sein, hat ganz viel mit den Kompetenzen zu tun, wie man erzählen kann. Und das ist so eine Stärke, die beiden da spüren, die aus sich heraus Hoffnung gibt. Ja, dem würde ich schon zustimmen. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich jetzt eher nicht so für die super happy Hoffnungsmaschine gebucht. Aber in meiner inneren Überzeugung schwingt das natürlich mit. Also ich glaube, wer keine Hoffnung hat, schreibt vielleicht auch nicht.
Sie wollen uns erzählen, heißt das aktuelle Buch von Birgit Birnbacher, erschienen im Schollnei Verlag. Präsentiert wird es unter anderem am 23. Juli beim O-Töne Festival im Wiener Museumsquartier. Birgit Birnbacher, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.